Ich grüße Sie alle sehr, sehr herzlich. Ich bin dankbar, dass ich in dieser Stunde nicht demonstrieren muss. Krieg darf nicht sein, sondern dass ich proklamieren darf. Friede wird sein, Freunde. Friede wird sein. Ich bin dankbar, dass wir in diesen bangen Stunden der Geschichte gemeinsam diese Wegstrecke unternehmen können. Und ich danke jedem, dass er sich aufgemacht hat, um jetzt die Bibel aufzuschlagen und mit mir auf diese Botschaft zu hören. Lassen Sie uns aber mit einem Lied beginnen. Und zwar das Lied 304 in unserem Gesangbuch. Es jammere, wer nicht glaubt, ich will mich stillen, mir fällt kein Haar vom Haupt ohne Gottes Willen. Lassen Sie uns dieses Trostlied miteinander singen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Lieber Herr, das wollen wir jetzt tun. Auf dich hoffen. Uns auf dich verlassen. Und zu dir fliehen, so wie in eine Burg. Dir sei Dank, dass du deine Gemeinde schützen wirst und dass du es so machen wirst, wie es recht ist. Danke, Herr, für diese Atempause in deiner Welt. Lass uns darin atmen und neue Luft bekommen für die nächsten Schritte in dieser dunkel gewordenen Welt. Amen. Wir hätten vor anderthalb Jahren nicht daran geglaubt, dass wir den Schluss der Offenbarung am Vorabend eines Krieges, wahrscheinlich eines Krieges, lesen werden. Und ich meine, ich möchte besonders meine Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass wir die Gelegenheit hatten, in den letzten Monaten, in dem letzten anderthalb Jahr, dieses Buch zu durchmessen, die Tankstellen zu sehen an unserem Wege und das Licht, das vor uns liegt, an diesem Abend noch einmal hell, in diesen ersten fünf Versen des 22. Kapitels, dem Schlusskapitel, das wir heute anfangen, und heute in 14 Tagen abschließen wollen. Offenbarung 22, 1 bis 5. Und er, also Gott, zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Throne Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns noch einmal zwei Verse singen. Zwei Verse aus dem Lied 349, dem Morgenlied 349, 4 und 5. In diesem Trostbuch der Gemeinde Jesu, das ist die Offenbarung, keine Geheimschrift für Spekulanten und Apokalyptiker. In diesem Trostbuch der Gemeinde Jesu ist am Schluss die Rede von einer Stadt. Um eine Stadt geht es, liebe Freunde. Was Städte waren, wusste dieser Johannes sehr wohl, denn er war ja Bischof von Ephesus gewesen, einer bedeutenden Stadt. Und über diese Stadt wissen wir besonders gut Bescheid, weil eine österreichische Archäologengruppe in jahrelanger Arbeit dort wertvolle archäologische Dienste getan hat und man so eine ziemlich genaue Beschreibung dieser Stadt in Händen hat. Eine Stadt inmitten der Marktplatz, Forum und darum die Mauern. Und dann gab es in dieser Stadt ein Theater. Ein Theater bei 300.000 Einwohnern für 30.000 Zuschauer. Und in diesem Theater findet man noch Steine, Lavasteine, die Löcher haben. Man weiß, dass an diesen Löchern, durch diese Löcher hindurch, die Schlingen der Schnüre und Seile geknüpft waren, an denen wilde Tiere zerrten. Daran denkt Paulus in 1. Korinther 15, wenn er von Ephesus schreibt, da ich kämpfte mit wilden Tieren. In dieser Stadt gab es eine Bibliothek. Eine Bibliothek, die zum Beispiel doppelte Wände hatte, damit die Temperatur immer gleich bleibt und so der Pergament nicht Schaden genommen hat. Es gab den großen Diana-Tempel mit dem Kult der Diana und ganz hinten, ganz außerhalb, der große Palast, die große Burg, der große Tempel des Kaisers Domitian, der dann sich ausrief als der Gott. Einer, der sich dagegen stellte, war Johannes. Er ist gegen jede Vergottung von Menschen, auch gegen jede Vergottung von Ideologien. Und dafür musste er bezahlen, bitter bezahlen. Er wurde ins KZ gesteckt. Man meinte damals, so wie man es heute auch meint, wenn man die Führer, die Redelsführer einlocht, dann sei auch die Bewegung tot. Aber der Redelsführer der Gemeinde ist nicht der Bischof und nicht der Pfarrer. Der Leiter und Führer der Gemeinde Jesu ist Christus selbst. Und weil er es ist, deshalb ist die Gemeinde geborgen. Jedenfalls landete er dort in jenem Straflager in Patmos. Und so erinnern wir uns am Schluss noch einmal an einem Sonntagmorgen. Eine unwahrscheinliche Vision, die ihn so beeindruckte, dass er zu Boden geworfen wurde. Und dann stand er auf, schrieb es auf. Und dieses Testament, diese Schmuggelware, müssen wir heute sagen, diese Schmuggelware brachte er hindurch bis zu seiner Gemeinde, die es gelesen und buchstabiert hat. Und was in diesem ganzen Buch steht, lässt sich zusammenfassen in 6 Punkten. Und ich möchte noch einmal diese 6 Punkte nennen, zu unserer Erinnerung und zu unserem Halt und zu unserem Trost an diesem Abend. Das wollte dieser Bischof Johannes, der so schwer litt, der entsetzlich unter diesem Druck stand, weg von seiner Gemeinde, sicher wissend, dass der Tod vor seinen Augen steht. Das schmuggelte er hinaus. Das musste seine Gemeinde wissen. Das müssen Sie heute Abend wissen, wenn Sie wieder nach Hause gehen. Denn das ist wahr. Erstens, die Gemeinde Jesu wird von den Pforten der Hölle nicht überwältigt. Nichts ist wahrer denn dies. Sie wird in der Hut Gottes durchgebracht. Die Gemeinde Jesu wird in der Hut durchgebracht. Und wenn Sie heute Abend nichts anderes mehr mit nach Hause nehmen können, und wenn Sie morgen vor Jammer und Ängsten nicht mehr hindurchsehen, verlassen Sie sich drauf. Die Gemeinde Jesu wird in der Hut Gottes durchgebracht. Zweitens, diese Gemeinde Jesu ist nicht aus der Welt. Er entrückt uns nicht. Aber sie ist nicht von der Welt. Und deshalb ist die Gemeinde Jesu immer nur bekannt als die Leidende. Liebe Freunde, das ist das Normale. Alles andere, die letzten 45 Jahre, waren Ausnahme von der Regel. Wissen wir das? Die Gemeinde Jesu ist in der Welt bekannt als die Leidende. Unter dem Druck der Weltmächte, bedrückt von der Macht dieser Welt. Das ist das Normale, was wir erleben und was wir erleben werden. Das ist das Normale. Drittens. Die Gemeinde Jesu hat eine verborgene Tür zur Ewigkeit. In ihr berühren sich Himmel und Erde. Und wenn wir jetzt hier so zusammensitzen, dann ist es nicht ein kleines Grüppchen inmitten dieser verängstigten Stadt, irgendwo ab und eingeschlossen im alten Schloss, hinter Gittertüren, sondern dann sind wir 180 Leute oder 200 Leute, sind wir verbunden mit der Ewigkeit. In dem Augenblick, und so können Sie es nachlesen, wo ein furchtbares Geschehen auf Erden ist, ertönt gleichzeitig der Lobgesang aus der Höhe. Die Einheit der Gemeinde hier unten auf Erden und der vollendeten Gemeinde ist unauflöslich. Und je stärker Druck wird und je größer unsere Ängste, je näher sind wir bei der Gemeinde, die es schon geschafft hat. Oh, wär ich da, oh, stünd ich schon, oh, großer Gott, an deinem Thron. Und der nächste Punkt. Die Gemeinde Jesu ist nicht nur eine Wanderschar, die Betzel so bezeichnete, mit Kreuz auf der Schulter und Tränenkrug in der Hand. Sie ist nicht nur das. Sie ist heute schon ganz nahe am großen Morgen des Reiches Gottes. Liebe Freunde, wir leben an diesem Abend nicht in den Vorschatten eines Weltenbrandes. Wir leben heute Abend im Morgenglanz der Ewigkeit. Das ist unsere Hoffnung. Im Morgenglanz der Ewigkeit gehen wir nach Hause und mag es noch dunkler werden. Und ganz schwarz, Morgenglanz der Ewigkeit. Licht vom unerschöpften Lichte. Jetzt kommt's raus, ob unser Glaube trägt oder ob er nur ein frommes Gefühl war. Und das Letzte. Die Gemeinde Jesu weiß um die Lösung der zwei größten Menschheitsfragen. Die eine Frage ist gelöst, nämlich, wer hat Macht über die Schuld? Das ist die eine große Menschheitsfrage. Dies gelöst am Kreuz von Golgatha. Dort können wir sehen, meine Schuld ist mir vergeben. Die Schuldfrage ist gelöst. Liebe Freunde, die Offenbarung weiß auch um die zweite große Lösung, die Lösung der zweitgrößten Frage, nämlich die Machtfrage. Wer hat die Macht? Darum geht's in den nächsten Wochen. Darum wird es immer gehen auf diese Welt. Wer hat die größte Macht? Wer hat die Macht? Und die Offenbarung zeigt es uns und brennt uns gleichsam ins Herz. Es gibt nur einer, der Macht hat. Alle Macht im Himmel und auf Erden, unser Gott, und dem gehöre ich. Ich stehe auf der Seite des größten Machthabers aller Zeiten, Gottes selber. Und an dieser seine Seite möchte ich sie alle auch wissen. Siehe, ich, der Herr, mache alles neu im Morgenglanz der Ewigkeit. Sehen Sie, weil dieser Johannes so erfüllt war, deshalb hat er dieses hinausgeschmuggelt. Das mussten seine Leute wissen. Seine Gemeinde konnte nur dann durchhalten, wenn sie ein Ziel vor Augen hatte. Der Christ kann nur durchhalten, wenn er hinaussieht. Jeder kann nur durchhalten, wenn man hinaussieht. Und weil viele jetzt nicht mehr hinaussehen, dann läuft man auf die Straße. Dann demonstriert man, für was eigentlich jetzt noch? Für was erfüllt man jetzt diese Welt noch mit weiterem Geschrei? Man muss ja irgendwas tun, weil man nicht mehr hinaussieht, weil man nicht mehr durchsieht. Keiner sieht mehr durch. Keiner kann sagen, wie das weitergeht. Liebe Freunde, wer diese Kapitel kennt, der sieht durch. Und wenn man durchsieht, kann man durchhalten. Man sieht nicht nur durch bis zum Ende einer Krise. Man sieht nicht nur durch, bis vielleicht wieder dunklere Jahre sich in hellere kehrten. Man sieht nicht nur durch, bis all das, was jetzt einen bedrückt, wieder einem von der Schulter genommen wird. Nein, nein. Christen sehen durch bis zur Ewigkeit. Und dort sieht er, der Johannes, und dort sieht er, Ephesus wird nicht wieder aufgebaut. Und Rom wird auch nicht wieder aufgebaut und Konstantinopel und Washington und Moskau und Bagdad und Peking, lauter Städte, die nicht wieder erstehen werden. Die Metropolen dieser Welt sind alles Todesstädte. Und Bert Brecht hat recht gehabt, wenn er von allen von uns erbauten Städten gesagt hat, von diesen Städten wird nichts übrig bleiben. Nichts übrig bleiben als der, der durch sie hindurchging, nämlich der Wind. So hat ein Gottesleugner Brecht gesagt und gewusst, von den Städten wird nichts übrig bleiben. Die Metropolen dieser Welt, die Metropolis-Welt, aber die Theopolis, die Gottesstadt, die schon gebaut ist, die wird heller strahlen und wird da sein. Unsere Städte bleiben nicht, aber Gottes Stadt steht. Liebe Freunde, wir sehen jetzt hinaus. Und wenn einer sagt, ich sehe gar nicht mehr weiter, ich weiß gar nicht, wie das alles weitergehen kann, ich sehe wirklich nicht mehr durch. Nein, in dieser Geschichte sieht niemand mehr durch, aber wir sehen hinaus bis zu Gottes Stadt. Und das macht uns getrost. Und von dieser Stadt haben wir ja letztes Mal schon etwas gehört, nämlich etwas über die Stadtmauer, die schützt und trennt. Wir haben etwas gehört von den Stadttoren, die Leute einladen und einlassen. Wir haben etwas gehört vom Stadtgrund, nämlich dem Grund, den niemand anders legen kann außer Jesus Christus. Und wir haben etwas gehört von den Steinen, aus denen die Stadt erbaut ist, aus diesen Smaragden und Edelsteinen. Menschen, die so gar nicht aussehen. Ungeschliffene Menschen, die Gott einmal zu Edelsteinen schaffen wird und die mit den Glanz dieser Stadt bilden. Liebe Freunde, heute hören wir noch mehr von dieser Stadt. Und mit diesen Versen kommt etwas heraus. Die neue Stadt Gottes ist das alte Paradies. Freunde, das ist der theologische Wert dieser Verse. Der Anfang kehrt sich wieder zum Ende. Die neue Stadt ist das alte Paradies. Alles kehrt sich zum Anfang. Das Paradies ist wieder da. So heißt es hier. Nicht wahr? Die Menschen flogen damals hinaus und hatten das Paradies hinter sich. Aber das Paradies ist wieder da. Und dann mühten sie sich und träumten und sehnten sich durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende hindurch nach dem Paradies. Und jetzt auf einmal, das Paradies ist wieder da. Immer wieder Menschen standen auf und sagten, wir schaffen euch das Paradies, wir packen das, wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten, wie es Heinrich Heine gesagt hat. Aber sie alle haben es nicht geschaffen. Alle die, die hier auf dieser Erde ein Paradies schaffen wollten, haben Höllen produziert. Paradiese wollten sie schaffen, aber geschafft haben sie die Höllen. Und jetzt ist das Paradies wieder da. An Weihnachten ging eine Tür auf und da konnten wir es schon sehen. Heute schließt er wieder auf die Tür. Wir konnten hindurchsehen, dass es wahr ist, Jesus Christus als Person. Aber jetzt geht sie nicht nur die Tür auf. Einmal werden wir nicht nur hineinsehen, Freunde, einmal werden wir hineingehen. Das ist die Aussage dieses gewaltigen Kapitels. Am Schluss gehen Christen nicht hinaus. Am Schluss gehen Christen hinein. Am Schluss wird nicht Abschied gefeiert, sondern am Schluss wird Ankunft gefeiert. Und wenn es selbst so schlimm kommen mag, dass wir alle miteinander mit einem Schlag hinweggerafft werden, Freunde, dann ist fest beim Herrn. Dann ist es fest bei dem Herrn, wenn wir zu ihm gehören. Christen kommen nicht um, sie kommen heim. Christen kommen nie um, sie kommen heim. Das Paradies ist wieder da. Weihnachten wird es werden. Weihnachten. Diese ewige Stadt, und so werden uns noch drei Dinge gesagt, ist versorgt mit Wasser, mit Nahrung und mit Energie. Also die Trinkwasserversorgung, die Lebensmittelversorgung und die Energieversorgung in der neuen Stadt steht und stimmt. Dazu ein paar Sätze. Erstens, diese ewige Stadt ist versorgt mit Wasser. Ich sagte, der Anfang kehrt sich zum Ende. Schauen Sie zurück. 1. Mose 2, und dort heißt es, und es ging aus von Eden ein Strom, den Wasser, den Garten zu bewässern. Im Paradies gab es keine Wüsten, gab es keine Steppen, gab es keine Trocken- und keine Halbtrockengebiete, sondern dort gab es nur ein begrüntes Land. Alles war grün, weil es einen Strom gab, Wasser gerade genug. Aber dann lebte man nicht mehr im Paradies, sondern draußen vor der Tür und sofort stellte sich der Wassermangel ein. Man litt unter der Hitze des Tages und man litt unter dem aufkommenden Durst, der immer größer wurde. Das Suchen nach Wasserquellen wurde zu einer Existenzfrage. Und dann bohrte man nach eigenen Quellen, baute Zisternen mit abgestandenem Wasser und hatte schließlich nur noch löchrige Brunnen. Jeder holte sich an den Wassern dieser Welt den Tod. Außerhalb des Paradieses verdurstet jeder von uns. Bis zum heutigen Tag, außerhalb des Paradieses, müssen wir verdursten. Jeder Tod, wie auch immer, ist letztlich immer ein Verdursten. Durst gehört deshalb zu unserer Ursehnsucht. Es gibt gar keinen Menschen außerhalb des Paradieses, der nicht Durst hätte. Durst nach Leben. Übrigens Durst nach Liebe. Durst nach Anerkennung. Durst nach Freude und Durst nach Trost. Wir alle sind doch umgetrieben vom Lebensdurst. Lebensdurst. Und der treibt uns zu allen möglichen trüben Quellen und wir trinken oft immer unüberlegter, überstürzter, immer gefährlicher. So wie damals mein kleiner Bub, der eben dann nach der Flasche griff, die in der Küche stand, voll mit Lauge und trank den Mund voll und war total innerlich verbrannt. Denn sie, so greifen wir nach den Flüssigkeiten, die auf den Borden unserer Welt stehen, und wir verbrennen daran innerlich. Und liebe Freunde, dann war es Gottes unendliches Erbarmen, dass er außerhalb Edens plötzlich eine Quelle zeigte. Dass er außerhalb Edens lebendiges Wasser aufbrechen ließ. Jesus auf dem Tempelplatz am Schlusstag des großen Laubhüttenfestes, da rief er in die Menge: Wen da dürstet, von der komme zu mir und trinke. Bei ihm, nur bei ihm kann dieser Durst gestillt werden. Er steht in dieser Welt gleichsam als Quelle, der jeden Durst stillen will. Heute gibt es ja interessanterweise einen weiteren Durst, was man nie geglaubt hätte nach einer atheistischen Welle. Heute gibt es einen religiösen Durst bei vielen jungen Leuten, die sagen, noch mehr Religion, mehr Gefühl, mehr Kraft, mehr Power, mehr Spirituelles. Einen unwahrscheinlichen Durst nach etwas mehr, als was wir zu bieten haben. Liebe Freunde, und dann stehen sie auf und sagen, wen da religiös dürstet, der komme zu mir. Und dann gibt es andere, die rufen anders. Aber es bleibt dabei, es gibt nur einen, der den Durst unseres Lebens stillen kann, und das ist Jesus. Und damit er zu finden ist in der Wüste unseres Lebens, ist diese Quelle mit einem Holzkreuz bezeichnet. Keiner kann diese Quelle übersehen. Wer davon trinken wird, den wird nur mehr dürsten, sagt Jesus zu der Frau, die ihren Durst im Eros gestillt hat und stillen wollte. Der Durst nach Liebe, auch der Durst nach Liebe, wird erst bei ihm gestillt. In der Vorbereitung fand ich ein Wort von Søren Kierkegaard, und der sagte, das Element des Fisches ist das Wasser und das Element des Vogels ist die Luft und das Element der Liebe, und so sagt er, weil jeder Liebe will, das Element der Liebe ist die Schuld. Immer, wenn wir nach Liebe greifen wollen, enden wir in Schuld. Und weil dem so ist, weil sich Liebe immer verstrickt in Schuld, deshalb brauchen wir sein Wasser der Vergebung. Wer bei ihm trinkt, trinkt Gnade und Vergebung. Nicht wahr? Es war schlimm damals zu sehen, wenn der eigene Bub nach einer Flasche Lauge greift und daraus trinkt. Es ist schlimm zu sehen, wenn einer Entsetzliches zu sich nimmt. Es ist schlimm für unseren Herrn zu sehen, wie sich Menschen an trüben Quellen den Tod holen und sich nicht belehren lassen. Und jetzt hören Sie einmal. Und hier wird wieder unser Blick weit und groß gemacht. Einmal gibt es keine trüben Quellen mehr. Die gefährlichen Wasser sind ausgetrocknet. Der Strom fließt wieder, der alte Strom mit kristallklarem Wasser. Kein Durst mehr, wissen Sie, kein Durst mehr. Die Wasserversorgung ist sichergestellt. Das Paradies ist wieder da. Das Paradies ist wieder da. Nicht irgendwelche Prognosen, sondern Hoffnung der Christen. Das sind wahrlich schöne Aussichten. und auch versorgt mit Nahrung, versorgt mit Nahrung. 1. Mose 2, Vers 9 im Paradies. Und der Herr ließ aufwachsen aus der Erde den Baum des Lebens mitten im Garten. Gott hat vorgesorgt. Nahrung für alle, aber es stand ja immer bei der Schöpfung Nahrung für alle zu seiner Zeit. Aber Adam wollte nicht warten, bis Gottes Zeit war, bis Gott es ihm zuteilt. Er griff einfach zu, weil es Eva sagte. Und dann flog er hinaus und er mühte sich ab auf dem Acker. Adams Griff blieb. Ich will es jetzt und ich will es für mich. Das zeigen uns nicht nur die großen Machthaber. Dieses Stück Erde will ich jetzt und dieses will ich für mich. So ist es in uns auch. Das will ich jetzt. Und da warte ich nicht. Und das will ich nur für mich. Das ist das Lebensprinzip des Menschen außerhalb des Paradieses. Und weil jeder so sagt, deshalb erleben wir gegenwärtig meiner Meinung nach den Anfang einer neuen Völkerwanderung. Menschen ziehen von Süden nach Norden, Menschen ziehen von Osten nach Westen, denn ich will es jetzt und ich will es für mich. Der selbstmächtige Griff des Menschen nach dem Baum des Lebens. Dieser Hunger treibt. Oh, liebe Freunde, weil dem so ist, deshalb hat Gott seinen Sohn in diese Erde, auf diese Welt gesandt und er sagte, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der hat das, was er braucht. Und ich werde ihm alles geben. Ein splendider Gott. Einer, der den Tisch reichlich gedeckt hat für alle und für jeden. Er gibet Speise reichlich und überall. Und einmal werden wir sehen, das Paradies ist wieder da. Dann wird dort nicht nur ein Baum stehen, sondern hier heißt es eine ganze Uferpromenade. Dort ist von Bäumen die Rede, die 12-mal Frucht bringen, ein Bild der Fülle, reichlich und überall. Eine Zeit, in der kein Hunger mehr sein wird, denn das Paradies ist wieder offen. Übrigens, auch die Arzneimittelversorgung ist hier angesprochen. Die Blätter dienen zur Heilung. Das ist Gottes Naturapotheke, die Homöopathie Gottes für alle, von der hier die Rede ist. Für alles wird tatsächlich ein Kräutlein gewachsen sein. Wir können bei vielen Krankheiten nicht helfen. Und je älter wir werden, je mehr merken wir, wo uns nicht geholfen werden kann. Aber in jenem Reich wird für alles etwas gewachsen sein, denn nach Kapitel 21, der Tod wird nicht mehr sein, weil es keine Krankheit mehr geben wird, die zu Tode führt. Eine herrliche Aussicht. Da sieht man hinaus, wenn man körperlich schlecht dran ist. Da sieht man doch hinaus, wenn die Kräfte abnehmen. Da sieht man doch hinaus, wenn eine Krankheit in einem steckt, die einen nicht mehr loslässt. Man hat immer noch Hoffnung auf neue Medizinen und neue Kuren gesetzt, aber merkt, man macht sich ja selber etwas vor. Es wird ja stärker und schlimmer. Für ihr Leiden, für ihre Krankheit, für ihren Schmerz wird es Heilung geben. Wird es Heilung geben aus Gottes Apotheke. Das Paradies ist wieder da. Und jetzt noch, versorgt mit Energie. Versorgt mit Energie. In Eden hat Gott nach 1. Mose Licht gemacht. Gott ist Sonne und Schild, Psalm 84, hellwarts, strahlend. Was nützt denn Wasser und Nahrung, wenn ich im Finstern hocke? Ich erzähle immer von jener Pflanze, der man alles gibt und die man dann in den Keller stellt. Dort in der Dunkelheit stirbt sie ab. Jede Pflanze ist Lichtgeburt, jeder Mensch ist eine Lichtgeburt. Er braucht Licht. Und Gott hat Licht gemacht. Und dann flog man aus diesem Paradies und dann Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Menschen standen auf. Ich bin das Licht der Welt, und ich auch, und ich auch. Und wie Sternschnuppen waren sie plötzlich am dunklen Menschenhimmel und genauso schnell wieder verschwunden. Ob sie Domitian oder Nero geheißen haben, Napoleon oder Hitler, wie sie heute heißen mögen, Sternschnuppen sind es, die morgen total vergessen sind. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und dieses Wort ist uns außerhalb des Paradieses gegeben. Dieses Wort wie eine Taschenlampe, die uns den Weg erhält. Und mit diesem Wort sehen wir es, dort geht's lang. Und deshalb gehen wir morgens in die stille Zeit und schlagen dieses Wort auf. Und deshalb lesen wir es abends, und deshalb gehen wir in die Bibelstunde, und deshalb gehen wir im Gottesdienst, weil dieses Wort die Leuchte ist, die uns wie in einem Lichtkegel den Weg zeigt. Aber nur diesen Weg. Wir sehen nicht die Landschaft, wir sehen auch nicht das Ziel. Aber liebe Freunde, einmal. Einmal geht das Licht an, dann, wenn das Paradies wieder da ist, dann ist es wie eben in unserem Haus. Wenn morgens die Sonne aufgeht, so wie strahlend an diesem Morgen, und Sie haben aus Versehen noch die Schreibtischlampe an, dann merken Sie, was das für eine erbärmliche Funzel ist. Sie können alle Lichter anhaben, von denen Sie vorher abhängig waren, haben überhaupt gar keine Bedeutung mehr, ob Stehlampe oder Hausganglampe oder Zimmerlampe, diese Lichter sind alle überstrahlt von der großen Sonne. Alle Leuchten und Lichter sind dann überflüssig, denn es wird keine Nacht mehr sein. Gott wird leuchten wie einst in Eden. Keine Nacht mehr, Freunde, im Alter, wenn die Nächte länger und länger werden, keine Nacht wird mehr sein. In jungen Jahren, wo man denkt, bei Nacht sieht man es ja nicht. Keine Nacht wird mehr sein. Kranke und Blinde und Leidtragende, keine Nacht wird mehr sein. Die Energieversorgung ist sichergestellt. Das Paradies ist wieder da. Und seine Knechte werden ihm dienen, ihn sehen, ihm ganz gehören. Der Name wird auf der Stirn geschrieben sein. Wissen Sie, Ihnen und mir ist viel auf die Stirn geschrieben. Uns ist viel ins Gesicht geschrieben. Leben hat seine Spuren hinterlassen. Angst und Leid und Jammer sind vielen ins Gesicht gegraben. Einmal ist sein Name draufgemalt. Sein Name, ihm zu gehören in Zeit und Ewigkeit. Halleluja. Liebe Freunde, und nun lassen Sie uns nach Hause gehen. Und lassen Sie über dem, was kommen mag, dieses nicht vergessen. Dies wird wahr sein. Eines Tages, den wir nicht ausrechnen können. Wegen Jesus, das Paradies ist wieder da. Das ist die Zukunft. Amen. Und jetzt lassen Sie uns singen, 320. 320, 1 und 6 und 7. 320, 1 und 6 und 7. Herr, und jetzt lass all unsere Ängste und Sorgen und Fragen, Herr, davon getrieben sein, wie die Schatten in der Sonne. Schenk uns dieses Licht von der Ewigkeit her. Und mach uns unseres Weges gewiss, mag da kommen, was da wolle. Wir befehlen dir deine Gemeinde an in der Welt. Deine Gemeinde auch unter den Soldaten, die sich zum Kampfe rüsten. Herr, bewahre du die Mauern Jerusalems und erbarme du dich deines Volkes Israel. Herr, sei du mit unserem Volk und gib, dass es aufwacht und die Zeichen der Zeit erkennt. Und lass uns unseren Weg getroster und zuversichtlicher und fröhlicher gehen, weil es dir entgegengeht, so oder so. Amen. Und bevor ich jetzt den Segen spreche, möchte ich noch sagen, dass wir nach dem Segen doch noch stehend miteinander singen: Verleih uns Frieden gnädiglich, diesen alten Bittruf der Gemeinde Jesu. 139 wollen wir dann stehend noch miteinander singen. Wir wollen uns erheben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Sei uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unserer Zeiten. Doch ja keinen König, der für uns könnte streiten. Denn du, unser Gott, hast Leiden.
Seien Sie unserem Herrn befohlen und auf Wiedersehen.